will die Aufgabe, die wir haben, nicht überhöhen, aber wir vertreten ja doch die Menschen in Deutschland im Bundestag und das ist eine enorme Verantwortung für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, die Menschen haben es auch verdient zu sehen, dass man mit einem hohen Maß an Ernsthaftigkeit sich dieser Aufgabe auch stellt. Also ich würde mal sagen, dass man kriminelle Ausländer, die jetzt kein Bleiberecht haben, abschiebt. Das ist zunächst mal eine ganz normale Forderung. Wir waren im vergangenen Jahr das einzige Industrieland der Erde, dessen Volkswirtschaft geschrumpft ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Wie ja so oft bei uns, heute mal wieder ein Spitzenpolitiker und politischer Entscheidungsträger zu Gast, wobei ich wahrscheinlich nicht lüge, wenn ich sage, eigentlich wäre er gern noch mehr Entscheidungsträger, als er aktuell ist, weil aktuell so ein bisschen auf der Ersatzbank, was man ja im politischen Bereich Opposition nennt, unterwegs und da aber durchaus in einer, ich würde mal sagen, herausgehobenen, wichtigen Funktion, weil er ist nämlich parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion. Und ja, herzlich willkommen, Thorsten Frey. Schön, dass Sie da sind. Ein Schwabe in Berlin, glaube ich, aktuell, oder?
Ja, vielen Dank, Herr Siegler. Um ganz korrekt zu sein, ich bin kein Schwabe, sondern ein Badener. In Baden-Württemberg unterscheiden wir das sehr genau.
Ah, okay, da gibt's ja auch irgendwie so ein bisschen so, ich glaube, Baden-Württemberg, Badener, das sind dann so die Karlsruhe, KSC-Fans. Ist das richtig?
Ja, ich komme eher aus dem südlichen Schwarzwald. Baden ist ja entlang der Grenze gezogen, zunächst entlang der deutsch-französischen, dann der deutsch-schweizer Grenze. Also das ist der Teil des Landes, der besonders viel von Lebensart versteht.
Ah, okay. Und deshalb nicht so fußballaffin, oder?
Doch schon. Aber jetzt als Südbadener wäre Freiburg die naheliegende Mannschaft.
Ah, okay. Da ist ja gerade ein Job frei geworden. Der Christian Streich hat den Trainerposten aufgegeben. Das wäre jetzt nichts für Sie, da mal reinzuschnuppern.
Ich glaube nicht. Da gilt der alte Satz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und insofern bin ich ganz glücklich mit dem, was ich mache. Und die Nachfolge von Christian Streich, das sollte jemand antreten, der das auch ordentlich beherrscht. Die Fußstapfen sind ja ziemlich groß, die er hinterlässt.
Das stimmt. Dann lassen Sie uns doch tatsächlich mal zu Ihrem Leisten, wie Sie so schön sagen, kommen. Wenn ich für die Hörerinnen und Hörer kurz nachzeichne, Ihre Biografie, die stellt sich so ein bisschen dar. Sie haben schon lange Politik gemacht. Sie waren Oberbürgermeister. Sie waren sind, glaube ich, im Kreistag irgendwie unterwegs gewesen. Sind auch schon ein bisschen länger im Bundestag. Sind da einer der direkt gewählten Kandidaten, was ja immer durchaus irgendwie nochmal ein gewisses Gewicht hat, auch innerhalb der Fraktion, wenn ich das richtig gelernt habe in meinen letzten Macht-was-Jahren, und sind jetzt dann seit dieser Legislaturperiode parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen sowas wie die organisatorische und rechte Hand von Friedrich Merz, der Fraktionschef ist. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also im Grunde genommen schaut der erste PGF, dass der Laden läuft, dass die Performance im Bundestag stimmt. Und da in dieser Funktion unterstütze ich natürlich den Fraktionsvorsitzenden so gut ich kann, organisiere die Fraktionsarbeit. Wir haben etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sorge dann auch dafür, dass das Zusammenspiel der 25 Arbeitsgruppen unserer Fraktion, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dass das möglichst so verläuft, dass wir eben Punkte machen können im und außerhalb des Parlaments, dass wir die richtigen Themen ansprechen, gute Gesetzentwürfe vorlegen und damit eben auch deutlich machen, Sie haben es vorher so gesagt, wir sind auf der Ersatzbank derzeit, aber wir bereiten uns eben auch darauf vor, dass wir auch politische Verantwortung in Deutschland übernehmen können. Und das bedeutet für uns, dass wir nicht nur die Bundesregierung da kritisieren, wo es notwendig ist, sondern idealerweise eben bessere Vorschläge machen und die Menschen das auch als bessere Vorschläge erkennen.
Ja, lassen Sie vielleicht auf den Job des PGF, wie man so schön sagt, nochmal ein bisschen genauer draufschauen. Wenn ich jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs hier so im Freundes- und Bekanntenkreis gedacht habe, Mensch, mit dem rede ich jetzt, der ist da so parlamentarischer Geschäftsführer, da wurde ich hier und da schon so ein bisschen verständnislos angeguckt, so nach dem Motto, also Fraktionschef irgendwie kennen wir, was der macht, haben wir auch eine grobe Idee, aber was macht so ein Geschäftsführer da eigentlich noch? Können Sie das noch ein bisschen tiefer greifen, also wenn Sie morgens aufstehen, wie viel ist quasi politische Arbeit, also Sie machen Politik, und wie viel ist so echte Geschäftsführerarbeit, die Sie da machen?
Ja, also das Ganze geht ineinander über, weil es ist sozusagen politisches Management, was Kernbestandteil der Aufgabe ist. Und insofern ist im Grunde genommen alles politisch. Für den Verwaltungsteil, wenn Sie so wollen, haben wir an der Spitze unserer Verwaltung auch einen Fraktionsdirektor. Insofern bin ich eigentlich weitestgehend von Verwaltungstätigkeiten entlastet und kann mich auf die politische Arbeit konzentrieren. Und da geht es eben ganz entscheidend auch darum, welche Themen wir in den Vordergrund rücken. Und es ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß es, wenn man sagt, was macht denn eigentlich ein parlamentarischer Geschäftsführer? Ja, im Grunde genommen alles, was notwendig ist. Also man ist jedenfalls politischer Generalist. Und ich würde sagen, man kann es vielleicht am ehesten so beschreiben, dass der parlamentarische Geschäftsführer in der Fraktion gegenüber dem Fraktionsvorsitzenden in etwa das ist, was ein Generalsekretär in einer Partei gegenüber dem Parteivorsitzenden ist. Und so ist es, glaube ich, ganz, ganz ordentlich umschrieben. Unser Fraktionsvorsitzender ist ja gleichzeitig Parteivorsitzender, er ist Oppositionsführer. Und das bedeutet natürlich, dass er von ganz vielen angesprochen wird. Der Counterpart einerseits als Oppositionsführer für den Bundeskanzler ist häufig auch für die Ministerinnen und Minister, für andere Parteivorsitzende, andere Fraktionsvorsitzende. Und da muss man einfach sagen, das kann natürlich nicht einer alles ganz alleine machen, sondern da versuchen die Kolleginnen und Kollegen und ich, ihn so gut wie irgend möglich zu unterstützen.
Und dann ist quasi auf der Parteiseite, also in dem Fall CDU, nicht CSU, wäre der Carsten Linnemann sozusagen ihr Counterpart, der versucht dann aus dem Konrad-Adenauer-Haus heraus den Friedrich Merz zu unterstützen und dem so die eine oder andere Seite, Breitseite abzufangen sozusagen, die da abgefeuert wird, oder selber auch mal zu schießen.
Genau. Genau so kann man das im Grunde genommen sagen. Es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede zwischen Partei und Fraktion. Das ist ja klar, sie sind anders organisiert. Die Fraktion ist sehr viel operativer. Die Partei zieht die längeren, die grundsätzlicheren Linien. Aber insgesamt ist es absolut zutreffend. Und wenn Sie so wollen, zwischen den beiden Schwesterparteien CDU und CSU gibt es eben ein Verbindendes, und dieses Verbindende, das ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und insofern kommt bei uns alles zusammen. Und deswegen macht es das umso reizvoller, weil wir an dieser Stelle natürlich auch die Zusammenarbeit von CDU und CSU koordinieren und damit sozusagen nicht nur die Performance der CDU, sondern der Unionsfamilie insgesamt im Blick haben.
Ja, jetzt ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sie, keine Ahnung, wenn der Robert Habeck über den Flur läuft, irgendwie, dass Sie sich mit dem nett unterhalten können, auch wenn Sie politisch ein ganzes Stück weit auseinander liegen. Aber wie ist das mit also zum Beispiel mit der neu gegründeten BSW, oder wie ist es auch mit der AfD, oder auch bei den Linken gibt es ja vielleicht so ein paar, auch bei den Grünen gibt es ja so ein paar, die jetzt, wo man sagen würde, da haben sie wahrscheinlich nicht so einen richtigen Draht rein. Ist das, wo man sagt, so auf dem Flur des Bundestags, da kann man so die politische Position mal einfach mal so komplett außen vor lassen, und man kann auch einen netten Kaffee mit, weiß ich nicht, Alice Weidel, Sarah Wagenknecht oder you name it, trinken? Oder sagen Sie, nee, es gibt schon Leute, da würde ich dann eher einen Fahrstuhl steigen, als die Treppe zu nehmen, wenn die Treppe runtergehen?
Ach Gott, also es ist natürlich mit der AfD schon ein bisschen was Besonderes. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, wir haben es ja mit Menschen zu tun und das steht dann im Mittelpunkt. Also ich muss nicht von der politischen Meinung von jemandem überzeugt sein und deswegen muss ich sagen, also einen ordentlichen Umgang pflegen wir eigentlich über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Und sie können natürlich auch durchaus ein freundschaftliches Verhältnis zu jemandem entwickeln, dessen politische Positionen sie überhaupt nicht teilen, einfach weil sie jemanden persönlich schätzen. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Persönlich steht man ja mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen im Grunde genommen nie im Wettbewerb, sondern unsere Parteien stehen im Wettbewerb. Und deswegen, ich glaube, das sind ganz normale menschliche Verhaltensweisen. Auch Abgeordnete oder Politiker insgesamt sind ja nicht 24 Stunden in ihrer Rolle unterwegs, sondern sie sind auch normale Menschen mit Stärken, mit Schwächen, mit Unzulänglichkeiten. Und das weiß man Häufig haben wir ja auch ganz ähnliche Probleme hier in Berlin. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch ein insgesamt gutes Verständnis füreinander. Und Professionalität heißt für mich eben, dass man das trennen kann, dass man das Politische vom Persönlichen trennen kann. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man das so macht, dass das einfach auch die eigene, die persönliche Lebensqualität erhöht. Deswegen bin ich damit eigentlich immer ganz gut gefahren.
Was ist Ihnen denn, ich glaube, es war letzte Woche durch den Kopf gegangen, als im Bundestag der Kanzler die Rede gehalten hat und dann Ihr Kollege, der Norbert Röttgen, ihn bezüglich der Tauruslieferungen relativ hart ja kritisiert hat und sich das so ein bisschen hochschaukelte und der Kanzler dann vom Sie ins Du wechselte und den lieben Norbert ansprach, wohingegen irgendwie der Herr Röttgen ja sehr konsequent bei Herr Bundeskanzler blieb. Sprich, da wurde dann mal so für die Öffentlichkeit deutlich, okay, die Jungs kennen sich offensichtlich auch ganz gut, duzen sich, haben schon ein paar Tage irgendwie zusammengearbeitet. Und das ist dann aber so ein bisschen so rausgebrochen im Lichte der Öffentlichkeit. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Haben Sie gesagt, Mensch, so Freunde, so geht's aber nicht, oder?
Also im Übrigen nur als kleine Nebenbemerkung, zusammengearbeitet haben die beiden übrigens als erste PGFs. Scholz bei der SPD und Röttgen als einer meiner Vorgänger bei der CDU-CSU-Fraktion. Insofern kann man sehen, das ist natürlich eine Aufgabe, wo man ganz besonders eng auch mit den anderen Fraktionen zusammenarbeitet. Wir machen ja zusammen die Tagesordnung der Plenarsitzungen und vieles andere mehr. Und deswegen in dieser Funktion hat man natürlich eine besonders große Nähe zu den anderen, weil man im Grunde genommen die eigene Fraktion gegenüber den anderen Parlamentsfraktionen vertritt. Aber was ich mir da dabei gedacht habe, ich denke das immer wieder, ich bin mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Fraktion, mit fast allen, aber auch mit vielen anderen aus anderen Fraktionen per Du. Ich käme aber nie auf die Idee, im Plenarsaal des Deutschen Bundestages jemanden zu duzen. Das hat für mich auch etwas mit der Würde des Hauses zu tun. Und ich finde im Übrigen auch, das gilt in vielerlei Hinsicht, dass man sich im Plenum des Deutschen Bundestages ja nicht so verhalten muss, wie man das daheim im eigenen Wohnzimmer macht oder auch rumlungert wie daheim auf der Couch. Da darf es durchaus Unterschiede geben. Und das ist etwas, was mir manchmal etwas negativ aufstößt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich will die Aufgabe, die wir haben, nicht überhöhen, aber wir vertreten ja doch die Menschen in Deutschland im Bundestag und das ist eine enorme Verantwortung für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, die Menschen haben es auch verdient zu sehen, dass man mit einem hohen Maß an Ernsthaftigkeit sich dieser Aufgabe auch stellt. Ansonsten in der Sache, also für mich ist es das Normalste von der Welt, dass man hart miteinander argumentiert und auch streitet. Das gehört zur Demokratie dazu, zur parlamentarischen Demokratie sowieso. Aber das ist eben dann auch wirklich immer ein schmaler Pfad. Also hart in der Sache, aber ohne den anderen persönlich abzuwerten oder zu erniedrigen. Das wiederum ist dann immer auch ein Zeichen von eigener Schwäche, wenn einem so etwas passiert. Ich will nicht verhehlen, dass auch ich mich manchmal im Plenum zu etwas hinreißen lasse, was ich vielleicht schon eine Stunde später nicht mehr machen würde. Aber das kann man dann eigentlich nur damit erklären, dass wir eben doch auch mit einer hohen ja, mit viel Leidenschaft da am Werk sind. Und ich ertappe mich manchmal, dass ich manche Debatten ganz ruhig und zurückhaltend und fast etwas distanziert verfolge, während ich in anderen irgendwie mittendrin stecke und kaum an mich halten kann, wenn jetzt ein Redner einer anderen Fraktion irgendwas Komisches gesagt hat. Also das ist schon interessant, Professionalität ist das eine. Wenn man es gut machen will, dann ist aber eben auch noch eine ordentliche Portion Leidenschaft dabei. Und das sind sozusagen die Pole, zwischen denen man sich bewegt.
Ja, irgendwie man, so welche Worte wählt man, wie redet man miteinander, wie geht man miteinander um? Und vorhin haben Sie auch das Verhältnis zu den Medien thematisiert, ne? Darüber werden ja die Inhalte sozusagen ans Volk getragen. Und haben Sie da einen, wie soll ich sagen, so ein paar Grundregeln, wie sie kommunizieren? Gibt es Themen, die sie machen, nicht machen würden? Ich bin mal so ein bisschen durch ihren Twitter-Account gesurft und eine Sache ist mir aufgefallen. Da hatte irgendwie, ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her, da gab es so ein G7-Außenministertreffen in Münster. Und da hat so eine Protokollbeamtin des Außenministeriums ein Kreuz abnehmen lassen. Und das war jetzt nicht, also Frau Baerbock macht bestimmt viele Fehler, aber das hat sie jetzt irgendwie tatsächlich nicht verbrochen gehabt. Und sie haben mir dann per Twitter vorgeworfen, so, das sei ja schon irgendwie, das ist nicht weltoffen, das ist verbohrt und so. Ist das, wo sie sagen, Mensch, da habe ich vielleicht auch mal so einen Tick daneben gelegen, weil ich habe ja die Außenministerin persönlich angegriffen, aber eigentlich war es ja mehr so eine Formalgeschichte, die da irgendwie passiert ist, die man ja auch nicht gut finden kann. Aber liegt man da manchmal einfach auch so ein bisschen so neben der Spur?
Ja, eindeutig. Also ich würde jetzt diesen Fall da gar nicht als Referenzpunkt nehmen, weil das ist eben eine inhaltliche Kritik. Es zeigt, wie man im Auswärtigen Amt arbeitet und wie man die Prioritäten setzt. Und dafür wiederum wird der Geist von der Hausspitze vorgegeben. Insofern liegt da die letzte Verantwortung eben schon auch bei der Bundesaußenministerin. Das ist sicherlich nicht das Problem. Aber trotzdem, generell stimmt es. Natürlich würde ich im Rückblick an der einen oder anderen Stelle sagen, da bin ich auch mal daneben gelegen, da bin ich vielleicht auch mal übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und wenn man sagen würde, das passiert einem nicht, dann hätte man, glaube ich, eine ziemlich seltsame Vorstellung von sich selber. Also natürlich passiert das und natürlich kommt man rückblickend dann auch mal zu einer anderen Einschätzung.
Redet man da auch innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Partei drüber, so nach dem Motto, dass sie mal jemanden beiseite nehmen oder auch selbst mal beiseite genommen werden und sagst, wenn der Mensch irgendwie, wie du da kommuniziert hast, das war nicht okay? Weil ich habe ein Thema, das Internet liefert ja relativ viel und irgendwie der Christoph Ploss, so ein Hamburger Kollege von Ihnen, der hat jetzt gerade gestern relativ groß auf LinkedIn gepostet, wir brauchen einen härteren Kurs in der Migrationspolitik und hat dann dazu geschrieben, wer nach Deutschland kommt, um Straftaten zu begehen, hat bei uns nichts verloren, wir brauchen deshalb mehr und schnellere Abschiebungen von kriminellen Ausländern. Mhm. Und das erinnerte mich, sorry, dass ich so hart sagen muss, aber irgendwie kriminelle Ausländer abschieben, das hat schon irgendwie die NPD 1994 irgendwie im Bundestagswahlkampf plakatiert. Und wäre das was, wo Sie nicht immer sagen müssten, Mensch, Christoph, das ist vielleicht auch so ein Tick drüber, also wir müssen über Migrationspolitik reden, keine Frage, aber so ein pauschales kriminelle Ausländer abschieben, das ist ja, weiß nicht, ist das nicht vielleicht auch ein Tick unterm Niveau der CDU oder sehe ich das komplett falsch?
Also ich würde mal sagen, dass man kriminelle Ausländer, die jetzt kein Bleiberecht haben, abschiebt. Das ist zunächst mal eine ganz normale Forderung. Wenn man jetzt tiefer in das Thema hineingeht, dann wird man sich anschauen müssen, ab wann wird das Abschiebungsinteresse des Staates größer als das Bleibeinteresse des Betroffenen. Und dann muss man sich angucken, was heißt denn hier kriminell und was für Straftaten geht es. Aber dass man ganz generell sagt, dass natürlich jemand, der ein Gastrecht bei uns beansprucht, sich dann eben auch so verhalten sollte und dass man so ein Gastrecht eben auch verwirken kann, das ist jetzt, glaube ich, für sich genommen überhaupt nicht zu kritisieren, sondern das ist durchaus unsere Haltung. Wenn Sie ganz generell den Punkt ansprechen, ja, natürlich sprechen wir da auch miteinander drüber. Ich mache das kollegial, weil jeder Abgeordnete ist natürlich, wir stehen ja nicht in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis, sondern jeder Abgeordnete ist für sich zunächst einmal selbstständiger Vertreter des ganzen Volkes, als Teil sozusagen. Und deswegen machen wir das freundschaftlich. Aber das wird ja auch genauso wahrgenommen. Denn so wie wir drüber gesprochen haben, manchmal setzt man aber was ab, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht die Verbindungen, die viele Menschen damit herstellen, erkennt. Und dann ist es einfach auch ein freundschaftlicher Hinweis zu sagen, ordne das entweder ein oder nimm es vielleicht runter und erklär, warum du es runtergenommen hast. Und unterm Strich würde ich sagen, funktioniert das ganz gut.
Ja, also im Prinzip ging es mir jetzt auch gerade in diesem speziellen Fall um das Thema, wie stark geht man sozusagen von der Sachrichtung in eine Überspitzung und dann auch in Richtung Populismus sozusagen. Ich verstehe, dass wir in einer Mediengesellschaft unterwegs sind und dass wir natürlich so eine Aufmerksamkeitsökonomie haben. Aber glauben Sie nicht, dass es vielleicht auch so eine gewisse Gefahr gibt, dass wenn man permanent zu stark überspitzt und ja, irgendwie sagen wir dem Christoph Ploss mal, halten wir ihm zugute, er hat es vielleicht nicht so gemeint wie die Kollegen von 1994, die ich eben angesprochen habe, aber dass diese Art zu formulieren, die es ja auch in anderen Themenbereichen gibt, vielleicht auch so ein Stück weit zur, ich sag mal, zu einem etwas kälteren, bisschen aggressiveren Klima innerhalb der Gesellschaft führt und dass wir da vielleicht gerade auch an einem Punkt sind, wo wir ein bisschen mehr gucken müssten, dass wir miteinander statt gegeneinander unterwegs sind?
Also in jedem Fall tragen wir alle Verantwortung für die Gesprächsatmosphäre und das Gesprächsklima auch in der Gesellschaft. Das ist gar keine Frage. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht einen Punkt rausgreift, sondern dass man sozusagen so eine Gesamtlinie herstellt. Und das wissen Sie auch. In manchen Medien haben Sie die Möglichkeit, etwas ausführlicher, etwas tiefgründiger zu argumentieren. In wieder anderen Medien muss man zuspitzen, um wahrgenommen zu werden. Und am Ende, glaube ich, muss die Gesamteinordnung stimmen. Das ist wahr. Und meine persönliche Auffassung ist, dass man versucht, im Stil gut zu bleiben, aber dass man inhaltlichen Debatten auch nicht aus dem Weg geht. Also solche Diskussionen, die werden ja auch regelmäßig geführt. Und es ist nicht so, dass ich dafür kein Verständnis hätte, weil man ja durchaus die Frage stellen kann, jetzt mache ich da etwas, ich halte es zwar für richtig, aber im Zweifel zahlt es auf dem falschen Konto ein. Ja, dass man sich solche Überlegungen macht, das halte ich für absolut zutreffend. Aber meine grundlegende Linie ist im Grunde genommen, dass wir sind ja jetzt auch eine große Partei, wir sollten uns nicht zu viele Referenzpunkte bei anderen Parteien suchen, sondern uns sehr stark auf uns selber konzentrieren. Und wenn wir Referenzpunkte suchen, dann sollte es die Diskussionslage in der Gesellschaft sein. Also wenn es in der Gesellschaft Problemerkenntnis gibt, wenn man Herausforderungen sieht, dann glaube ich, dann sind wir als größte Oppositionspartei und Fraktion auch verpflichtet, so etwas zu thematisieren und darauf und davon ausgehend dann auch Lösungsvorschläge zu machen. Sie haben vorhin das Wort Populismus verwandt. Das wird ja in Deutschland inzwischen wirklich inflationär verwandt. Ich ertappe mich durchaus auch dabei, dass ich das auch mitunter mache. Mir ist es aber erst heute Morgen wieder in einem Artikel sehr unangenehm aufgefallen, weil da jemand das Wort populistisch verwandt hat, obwohl er einfach nur kennzeichnen wollte, dass er mit dieser Meinung nicht einverstanden ist. Und da gibt es natürlich einen riesen Unterschied. Es gibt ganz viele politische Positionen, mit denen bin ich überhaupt nicht einverstanden. Aber deswegen werden sie noch lange nicht populistisch. Populismus ist für mich, wenn man sozusagen so einfache Lösungen vorschlägt, dass im Grunde jedem vernünftigen Mensch klar sein muss, dass das so nicht funktioniert. Und damit im Grunde genommen den Menschen ganz unlauter etwas vormacht, was nicht ist. Das ist aus meiner Sicht populistisch, so etwas ist abzulehnen. Aber mir ist aufgefallen, dass es dieses Label heute ganz schön schnell gibt.
Es gibt ja einige Labels, die man relativ schnell, also insgesamt hat die Diskussionskultur sich ja auch verändert. Und wir haben zum Beispiel gerade auch eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Streitkultur und Meinungsfreiheit und gefühlte Meinungsfreiheit. Das habe ich mit zwei Professoren und die sind natürlich auch zu Erkenntnissen gekommen, dass bestimmte Sachen, die man, wenn man sie heute sagt, einfach höhere Kosten in Anführungsstrichen verursachen, als das noch früher der Fall war. Das war jetzt auch nicht, da war auch nicht meine Intention daran, das zu kritisieren. Mir ging es eher darum zu gucken, gibt es halt bestimmte Grenzen, die man nicht überschreitet, bestimmte Worte, die man vielleicht nicht verwendet, weil es halt einfach auch kein Problem löst. Ja, also so, ich sag mal so, kriminelle Ausländer abschieben, okay, aber welches Problem haben wir damit dann eigentlich gelöst? Also wie viele sind es? Wie kann man es machen?
Weniger Kriminalität.
Ja. Das ist mir schon klar. Also mir geht es eher darum, wenn dann einordnen und gucken, wie viel Schaden wird verursacht und können wir rein gesetzlich überhaupt abschieben an unterschiedlichen Stellen oder müssen da Gesetze für geändert werden, etc. Aber das ist ja auch, eigentlich müsste ich auch mit dem Kollegen Ploss drüber reden und nicht mit Ihnen. Aber lassen Sie doch mal schauen, was sind dann so die Themen, die Sie aktuell so treiben in der Fraktion? Ich habe gesehen, okay, das Thema Migration ist eines, was ja insgesamt auch die Schlagzeilen bestimmt und wo alle Parteien, ja, also auch die aktuellen Regierungsparteien, ja, intensiv mit ringen. Sie tun das auch. Ich habe gesehen, das Thema Bürgergeld ist eines, was sie umtreibt aktuell. Der Haushalt Ende letzten und Anfang diesen Jahres, der da beschlossen wurde, ich glaube, der hat auch für viel Aufruhr bei Ihnen in der Fraktion gesorgt. Was ist da so, weiß ich nicht, was ist so Ihr Lieblingsthema? Bürgergeld oder Haushalt? Wo mischen Sie am liebsten mit?
Also, und zunächst mal, unsere Fraktion ist wie die anderen Fraktionen ja auch in 25 Arbeitsgruppen aufgeteilt entlang der unterschiedlichen politischen Themen. Und diese Arbeitsgruppen, die arbeiten eben an allen relevanten Themen in der ganzen Palette der Politik. Die andere Frage ist natürlich, was erklimmt das Licht der Öffentlichkeit? Was wird diskutiert? Was ist Gegenstand in den Tagesschau-Sendungen oder dem Heute-Journal oder wie auch immer? Und vor dem Hintergrund muss man sagen, viele der Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die hängen eben ganz eng damit zusammen, dass wir in Deutschland derzeit eine ganz schwierige wirtschaftliche Entwicklung erleben. Wir waren im vergangenen Jahr das einzige Industrieland der Erde, dessen Volkswirtschaft geschrumpft ist. Die Bundesregierung hat vor wenigen Wochen den Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt und dabei für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von nur 0,2% prognostiziert. Damit sind wir Schlusslicht in Europa. Und das hat eben Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für jeden Einzelnen von uns. Im vergangenen Jahr haben wir das erste Mal einen realen Kaufkraftverlust in Deutschland erlebt von 4,2%. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie. Und auf der anderen Seite erleben wir eben, weil wir an vielen Stellen nicht die Standortgunst auf unserer Seite haben, dass Investitionsentscheidungen gegen Deutschland getroffen werden, dass es Kapitalabfluss gibt. Und das hat Konsequenzen auf unsere Art zu leben, auf unsere Möglichkeit, auch politisch zu gestalten. Das begrenzt die Möglichkeiten von jedem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft und dem Staat im Ganzen. Und deswegen ist es schon ein ganz zentrales Thema, aus dem man dann vieles andere heraus ableiten kann.
Und was ist jetzt das, wo Sie sagen, wo Sie persönlich meinetwegen konkret dann mitarbeiten bei den Themen?
Also ich bin in meiner Aufgabe Generalist. Das heißt, ich kümmere mich um das, was gerade relevant ist sozusagen. Aber da ich in der Vergangenheit besonders intensiv im Bereich der Innen- und Rechtspolitik gearbeitet habe, da gehört auch Migration dazu, sind es tatsächlich auch meine Interessensschwerpunkte, wenn man so will. Die ersten 5 Jahre, die ich im Parlament war, habe ich Außenpolitik gemacht. Und deswegen auch dafür eine große persönliche Schwäche, wenn Sie so wollen. Aber es ist nicht nur eine Schwäche, sondern es ist eben auch ganz klar, dass es heute anders als früher diese vermeintliche hermetische Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik gar nicht mehr gibt, sondern die außenpolitischen Herausforderungen, ob das die russische Aggression in der Ukraine ist, ob das der Angriff der Hamas auf Israel und jetzt die Situation im Gazastreifen anbelangt. Ob das die Situation in den USA, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen anbelangt. Ob das wirtschaftspolitische Entscheidungen in China sind. Das ist natürlich alles nicht nur geostrategisch, sondern auch für unsere Volkswirtschaft hochrelevant, weil in Deutschland eben jeder zweite Euro außerhalb Deutschlands verdient wird. Und deswegen für die Frage, ob es uns gut geht in unserem Land, ist jede geopolitische Überlegung eben von entscheidender Bedeutung. Und das zusammenzubringen, das finde ich, das ist der Reiz an meiner Aufgabe. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil es da nie langweilig wird. Wenn es langweilig zu werden droht, dann kann ich mich sozusagen wieder neuen Aufgaben zuwenden.
Das heißt, ich versuche es nochmal so ein bisschen zu konkretisieren. Sie reden intensiv auch über so Themen wie diese Tauruslieferung, die wir gerade hatten, also dass Sie da mit Kiesewetter, Röttgen und vielleicht auch mit Hofreiter irgendwie von den Grünen und Strack-Zimmermann von der FDP irgendwie Positionen austauschen, wie man den Kanzler überzeugen kann, weil ich glaube, Sie sind ja auf der Seite der Lass mal liefern Fraktion sozusagen. Das wäre so zum Beispiel ein konkretes Thema, wo Sie sagen, okay, da klemmen wir uns jetzt mal dahinter. Wie kriegen wir fraktionsübergreifend den Bundeskanzler überzeugt, dass er dieser Taurus-Lieferung zustimmt?
Ja, wobei auch bei diesem Thema gilt, es ist kein Selbstzweck. Ich nehme das manchmal selbst mit Bedauern zur Kenntnis, dass wir da jetzt mit viel Eifer über ganz spezielle Waffensysteme sprechen. Und man wundert sich dann, wer da plötzlich alles zum Experten wird. Aber im Grunde genommen geht es ja politisch zunächst einmal um die Großfrage. Wie gehen wir damit um, dass ein großes Land ein kleineres überfällt, versucht, ihm Territorium zu entreißen, aber im Grunde genommen ja Putin auch die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzen möchte. Also all das, wofür sich die deutsche Außenpolitik die letzten 70, 80 Jahre engagiert hat, nämlich dass wir eine Verrechtlichung auch von internationalen Beziehungen bekommen, dass sozusagen der Stärkere sich nicht mehr nehmen kann, was er gerade will. Auch dieses Strukturprinzip, also wenn Sie so wollen, die europäische Nachkriegsfriedens- und Freiheitsordnung, die steht ja insgesamt im Feuer. Und deswegen müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was wir da tun können, was unser Beitrag sein kann, um so etwas nicht geschehen zu lassen. Und dann muss man erst in einem zweiten Schritt die Frage klären, was hat denn das jetzt gegebenenfalls für militärische Konsequenzen?
Ja, tatsächlich schließt sich da ja dann so ein bisschen auch der Kreis zu, ich sag mal so, zu den letzten 20, 25 Jahren in Bezug auf die Wehrfähigkeit der Bundeswehr oder Deutschlands in dem Fall. Ist das, wo Sie auch dann in der Fraktion sitzen und sagen, Mensch, Freunde, so wie die Bundeswehr aussieht heute, das ist natürlich irgendwie zu 90% Schuld der Ampelregierung, die ja jetzt seit 3 Jahren dran ist, aber wir waren ja vorher 16 Jahre auch mit Kanzler und Verteidigungsminister dabei. So ein bisschen Schuld tragen wir auch mit und daraus haben wir ein bisschen was gelernt, wenn wir wieder den Kanzler stellen oder die Kanzlerin, wahrscheinlich jetzt den Kanzler bei Ihnen, dann machen wir es auf jeden Fall ganz anders. Also gibt es da echte Selbstkritik?
Ja, also Selbstkritik gibt's immer und ich möchte es jetzt auch gar nicht relativieren, vielleicht wenn ich zwei Stränge darstellen darf. Also zum einen muss man sagen, dass wir ab 1990 eben nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt das Gefühl hatten, die Dinge haben sich jetzt alle zum Positiven gewendet. Sie erinnern sich, Francis Fukuyama hat sein Buch vom Ende der Geschichte geschrieben. Wir haben geglaubt, dass wir nur noch von Freunden umgeben sind. Wenn man Militär überhaupt braucht, dann allerhöchstens, um Friedenseinsätze irgendwo am anderen Ende der Erde zu machen, vielleicht auch mal einen Antiterroreinsatz. Aber das war sozusagen die Haltung. Und das hat dazu geführt, dass alle, die politische Verantwortung getragen haben, geglaubt haben, man könne die Friedensdividende versilbern. Und das haben wir ja in Deutschland wie in anderen Ländern auch gemacht. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, den wir für Sicherheit und Verteidigung aufgewendet haben, der ist massiv gesunken. In den 1970er Jahren war das unter sozialdemokratischen Kanzlern noch 3,6% in Deutschland. Am Ende war das dann irgendwo 1,4, 1,5%, also wirklich ein Bruchteil dessen. Und deswegen muss man sagen, ja, im Zweifel finden Sie in allen Fraktionen Kolleginnen und Kollegen, die viel lieber eine Sozialleistung machen oder irgendetwas, was sie für ihren Wahlkreis erreichen können, als dass man irgendwelche Waffensysteme beschafft. Also das will ich gerne zugestehen. Und trotzdem gibt es gewaltige Unterschiede. Also wir waren ja nie alleine in der Regierung in den vergangenen 16 Jahren. Die letzten 4 Jahre zum Beispiel war Olaf Scholz der Finanzminister. Und wir haben uns in der letzten Wahlperiode erfolglos gegenüber der SPD bemüht, bewaffnungsfähige Drohnen zu beschaffen für die Bundeswehr. Das wollte die SPD nicht. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine haben sie es dann ganz schnell beschafft. Oder zum Beispiel der Herr Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, der noch zu Beginn des Jahres 2022 die nukleare Teilhabe in Frage gestellt hat. Und auch der Finanzminister Scholz, der eben als Finanzminister dafür gesorgt hat, dass wir uns der 2,0, also der Zielsetzung, die wir gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO vereinbart haben, nicht wirklich nähern konnten. Also es gibt Verantwortlichkeiten auf allen Seiten, aber die sind nicht gleichmäßig verteilt. Und was jetzt die Einschätzung für die Zukunft anbelangt, will ich sagen, in der Analyse war Olaf Scholz absolut zutreffend. Also, wenn Sie sich erinnern, seine Rede, die er am 27. Februar 2022 gehalten hat, 3 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, diese sogenannte Zeitenwende-Rede, da hat er Standing Ovations aus der Unionsfraktion bekommen, mehr als aus der eigenen. Und das kam nicht von ungefähr. Wir hatten das Gefühl, da hat ein Bundeskanzler begriffen, worum es geht. Da hat ein Bundeskanzler begriffen, dass diese Zeitenwende bedeutet, dass sich die Zeit in ein Davor und ein Danach trennt. Und das bedeutet eben, dass man daraus auch ganz konkrete Schlüsse ziehen muss. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, diese Zeitenwende, die hat er nicht geliefert. Wir waren immer gutwillig. Wir haben die Koalition unterstützt, die Verfassung zu ändern und ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr aufzulegen, weil wir ja auch wussten, dass selbst wenn wir regieren würden, wir den Verteidigungsetat nicht von einem Jahr aufs andere von 50 auf 75 Milliarden Euro würden erhöhen können. Aber was wir jetzt erleben, ist, dass im Grunde genommen nichts passiert. Der Verteidigungsetat, der bleibt bei 50 Milliarden Euro und wird ausschließlich durch Zuflüsse aus dem Sondervermögen aufgepumpt. Das bedeutet im Klartext, spätestens im Jahr 2027 wird das Sondervermögen aufgebraucht sein. Die Deckungslücke im Verteidigungsetat wird noch größer sein und die Probleme gegenüber 2022 werden nicht kleiner, sondern deutlich größer sein. Und das ist das, was wir kritisieren. Die Analyse völlig in Ordnung, völlig richtig, aber dann die falschen Schlüsse
Ja,
gezogen.
dann lassen Sie uns doch mal schauen, wenn wir so in die Zukunft blicken. Nächstes Jahr, wir haben jetzt März 2024, im September 2025 sind die nächsten Bundestagswahlen. Und wenn man so die Worte richtig interpretiert, macht sich ja durchaus CDU, CSU, auch in den aktuellen Umfragen, liegt man ja bei 29%, also ist nicht brillant, aber ist zumindest irgendwie größte, sozusagen, wer damit sozusagen erfolgreichste Partei bei potenziellen Bundestagswahlen. Man macht sich große Hoffnungen, den Kanzler zu stellen und die Regierung zu führen. Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann stellen sich mir natürlich zwei Fragen, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Was sind so die konkreten Sachen, wo Sie sagen würden, das würden wir auf jeden Fall anders machen und vielleicht auch mal so ein bisschen weg von den Allgemeinplätzen, sondern ganz konkret, das sind Projekte, wir würden meinetwegen von 50 auf 60 Milliarden den Bundeswehretat erhöhen oder ähnliches. Und anschließend daran, zweite Frage, normal wäre es ja eher für so eine CDU deutlich über 30% bei einer Bundestagswahl zu gewinnen. Wenn Sie dahin kommen wollen, wie wollen Sie die Leute überzeugen, dass sie sie wählen, wo doch viele Probleme, die wir ja als Deutschland auch haben, auch ihren Ursprung, ich sag mal so, in den Nuller- und den Zehnerjahren haben in Deutschland und wo man vielleicht auch die eine oder andere Reform verschlafen hat. Würden Sie die Themen komplett anders angehen heute, als Sie es vielleicht irgendwie unter Angela Merkel getan haben?
Also erstens, gestern oder heute war in einer renommierten Zeitung eine Umfrage, die hat uns bei 34% gesehen. Also insgesamt, ich teile Ihre Einschätzung, ist das Ganze in Ordnung, aber wir sind noch nicht in dem Bereich, wo wir hinwollen. Das stellt uns nicht zufrieden, daran arbeiten wir. Auf der anderen Seite muss man sagen, zeigen Sie mir eine Partei in Europa, die vergleichbare Werte erzielt. Also in Deutschland gibt es die sowieso nicht, aber in anderen Ländern ist es auch rar gesät. Und deswegen, wenn es das überhaupt gibt, und deswegen, wir sind die mit Abstand erfolgreichste christdemokratische Partei Europas, deswegen können wir so ganz falsch nicht unterwegs sein. Also es geht immer auch darum, was kann man sozusagen unter den gegebenen Umständen erreichen. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, würden wir heute viele Dinge anders machen? Naja, jede Zeit hat ihre Herausforderungen und braucht dann auch ihre Antworten. Deswegen lässt sich das auch nicht immer so ganz klar trennen. Aber ich sag mal, Sie haben das ja journalistisch sehr sauber gemacht, aber das, was Sie gesagt haben, das kriegen wir seit über 2 Jahren im Bundestag jeden Tag von der Koalition zu hören. Und da finde ich es schon mal wichtig, darauf hinzuweisen, diese 16 Jahre Regierungszeit von Angela Merkel, das waren ja unterm Strich erfolgreiche Jahre für unser Land. Also wir haben, oder die Union unter Führung von Angela Merkel hat in dieser Zeit die Arbeitslosigkeit halbiert, hat die Aufwendungen für Entwicklungshilfe in 15 von 16 Jahren erhöht, also auch wenn es um Fluchtursachenbekämpfung geht. Wir haben die Ausgaben im Infrastrukturbereich massiv erhöht. Also wir haben ganz viele Dinge, die sich wirklich positiv entwickelt haben, und da darf man dann auch im Rückblick nicht sagen.
Lassen Sie mich da kurz einhaken. Meine Intention war gar nicht zu sagen, das war schlecht, sondern es ging eher darum, zu sagen, was können wir halt besser machen. Also es gab ja auch so ein, zwei nicht ganz kleine Krisen, mit denen man sich auch schon damals auseinandersetzen muss, obwohl heute rückwärts betrachtet sozusagen vielleicht auch der eine oder andere froh wäre, wenn die Größenordnung der Krisen wieder zurückgehen würde auf das Niveau. Aber mir geht es eher darum, dass wir ja in diesen Jahren so ein paar Themen hatten, wo die strategische Ausrichtung Deutschlands gegebenenfalls gelitten hat. Also wir haben heute im DAX ein Technologieunternehmen, das ist SAP, ja, und die sind 50 Jahre alt, glaube ich. Das ist ja was, wo ich als Wirtschaftspolitiker draufschauen würde und sagen würde, um Gottes Willen, in der Zeit sind in den USA und China Tech-Giganten entstanden, die mega Wertschöpfung liefern. In Europa reden wir halt eigentlich nur über Datenschutz, wenn es um Technologie geht. Ich glaube, schon zu Kohlezeiten wurde entschieden, Glasfasernetze machen wir nicht, sondern wir legen irgendwelche andere Sachen da in die Erde. Wir haben heute in Deutschland immer noch irgendwie in bestimmten Regionen einen Handyempfang, selbst innerhalb Hamburgs irgendwie der ist schlechter als irgendwo in Finnland im Wald. Und das ist so ein bisschen so die Frage. Na klar kann man sagen, irgendwie wir haben positive Themen geschafft in den 16 Jahren und natürlich ist es auch ein bisschen ein, ich sag mal so, billiges Argument der aktuellen Ampelregierung, nur darauf zu verweisen, was sie alles nicht geschafft haben. Ich glaube, da nehmen sich so die Parteien untereinander nicht so viel, wenn man, wenn es auch mal um unfaire Argumente geht. Aber ich frage mich halt, wenn ich mit Leuten heute rede auf der Straße und sage, Mensch, nächstes Jahr willst du dein Kreuz bei der CDU machen? Oder wenn du da in Bayern lebst, musst du ja bei der CSU. Was sind so die Sachen, wo sie sagen würden, das Thema, das gehen wir jetzt auf jeden Fall auch an und das werden wir strategisch, da werden wir dafür sorgen, dass XYZ für die nächsten 20 Jahre gut laufen in Deutschland.
Absolut. Und genau darum geht's, weil selbst wenn man Verdienste in der Vergangenheit hat, wird man dafür nicht gewählt, sondern nur für die Perspektiven, die man für die Zukunft eröffnet. Und deswegen muss man eines sagen, wir haben eine ganze Reihe von Punkten, die wir zu Recht kritisieren, und für jeden einzelnen dieser Punkte haben wir bessere Vorschläge. Die legen wir jetzt auch in einem neuen Grundsatzprogramm nieder. Das beschließen wir Anfang Mai und haben es über 2 Jahre hinweg kreuz und quer durch die Partei diskutiert. Und ich will mal zwei, drei wesentliche Punkte nennen. Zum einen, dass wir wieder zu einer Wertschätzung für Leistung kommen. Das heißt, dass wir für die Menschen, die sich anstrengen, die sich bemühen, dass wir für die auch etwas haben, was hängen bleibt. Ich will ein Beispiel geben. Wenn jemand Überstunden macht, obwohl er Vollzeit beschäftigt ist, dann schlagen wir vor, dass diese Überstunden steuerfrei bleiben. Wenn jemand das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht und er arbeitet weiter, Vollzeit oder Teilzeit oder auch etwas anderes, dann möchten wir, dass die ersten 2000 Euro, die er im Jahr verdient, dass die steuerfrei bleiben. Insgesamt müssen wir unser Einkommensteuerrecht viel leistungsfreundlicher machen. Bei uns ist es so, dass Sie schon, wenn Sie ein paar Euro mehr verdienen als das Bürgergeld, sie enorm viele Steuern bezahlen, was total leistungsfeindlich ist. Wenn Sie vor 15 Jahren, vor 50 Jahren, Entschuldigung, in den 1960er Jahren, wenn Sie da den Spitzensteuersatz bezahlt haben, dann haben Sie 15 Mal mehr verdient als der Durchschnitt der anderen. Heute reicht es 1,5-fache aus. Das heißt, ein Alleinstehender mit einem Jahresbruttoeinkommen von 62.000 Euro fängt an, den Spitzensteuersatz zu zahlen. Das ist nicht leistungsfreundlich, das ist leistungsfeindlich. Wir brauchen ein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht. Da liegen wir meilenweit hinter dem europäischen und auch dem OECD-Durchschnitt. Wir brauchen einen neuen Ansatz in der Handelspolitik. Wenn wir schwierige Verhältnisse mit Russland haben, unsichere Rahmenbedingungen für die Zukunft mit China, dann müssen wir uns weitere Partner in der Welt suchen. Wir müssen an Deregulierung und Entbürokratisierung arbeiten. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben ein Arbeitszeitgesetz. Da steht drin, wie viele Stunden man am Tag höchstens arbeiten kann. Unser Vorschlag ist, lasst es uns generalisieren. Wir schreiben da nur noch rein, wie viele Stunden man in der Woche höchstens arbeiten kann. Das schafft mehr Flexibilität für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen und ist ein Beitrag zur Entbürokratisierung. Und solche Vorschläge sind es. Oder ich will ein letztes benennen. Wir haben in Deutschland die höchsten Strom- und Energiepreise der Welt. Natürlich ist es kein Grund für Unternehmen, deshalb in Deutschland zu investieren. Und deshalb müssen wir an diesen Punkt rangehen. Das heißt, Verbreitung des Angebots, diese 50 Gaskraftwerke, über die wir lange geredet haben, die müssen jetzt endlich mal in die Umsetzung kommen. Und auf der anderen Seite müssen wir staatliche Belastungen reduzieren. Das heißt, Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum, so wie viele andere Länder auch, Reduzierung der Netzentgelte bzw. Übernahme durch den Staat. Es gibt so viele Ansatzpunkte und die möchten wir in Angriff nehmen. Und auf der anderen Seite, wenn ich das noch sagen darf, Sie haben vorhin den Vorschlag von Carsten Linnemann mit der Grundsicherung und dem Bürgergeld angesprochen. Ja, und wir möchten im Bereich der Sozialleistungen, dass wir diejenigen unterstützen, die diese Unterstützung brauchen, weil sie älter sind, weil sie krank sind, weil sie gehandicapt sind, langsamer vielleicht. Da ist es vollkommen in Ordnung. Aber wir möchten auch, dass diejenigen, die arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten. Und wenn sie sich in einem freien Land entscheiden, das nicht machen zu wollen, dann dürfen sie jedenfalls nicht auf die Unterstützung der Gesellschaft zählen.
Tatsächlich wollte ich auf das Thema Bürgergeld gar nicht mehr eingehen, aber wo Sie es so ansprechen, wir haben ja irgendwie, ich glaube, so 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger und
Exakt.
laut Tagesschau sind davon irgendwie so 13.000 Totalverweigerer, also die halt gesagt haben, irgendwie im letzten Jahr, auf gar keinen Fall werde ich irgendeine Arbeit angehen. Die anderen können halt nicht aus, ne, so wie Sie gerade geschildert haben, krank, pflegen zu Hause jemanden, was auch immer. Das heißt, wir haben 0,25% Totalverweigerer. Ist das nicht eigentlich ein zu kleines Thema mit einem zu kleinen Hebel, dass wir diese 13.000 Leuten, dass wir denen jetzt sagen, komm, wir nehmen euch man kann es ja eh auch nicht ganz wegnehmen, vom Grundgesetz her. Das heißt, wir streichen euch ein paar Euro. Ist das nicht zu, ich sag mal so, zu kleinkariert, dass man irgendwie auf dem Thema rumreitet, weil es betrifft ja nicht. Also wenn jetzt von den 5,5 Millionen 2 Millionen sagen würden, ich gehe auf gar keinen Fall arbeiten und greife die Kohle umsonst vom Staat ab, aber ich könnte ja gut arbeiten gehen, dann würde ich den Punkt nehmen. Aber bei 13.000 von 5,5 Millionen, was 0,25% sind, ist das nicht was, wo man sagen würde, das macht bestimmt irgendwie ganz guten Eindruck auf der Straße, weil man sagt, Leistung soll sich lohnen und wer nicht leistet, soll auch nichts geschenkt kriegen. Aber bringt's uns wirklich inhaltlich voran im Land?
Ja, also ich würde diese Zahl eindeutig bestreiten, wenn Sie jetzt mal von oben nach unten durchdeklinieren. Also wir haben tatsächlich 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Und ich will jetzt einfach mal so grosso modo sagen, 5,5 Millionen von 84 Millionen, das ist zu viel. Also ein so krankes Volk können wir ja eigentlich gar nicht sein. Und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist ja diese 5,5 Millionen, die sind ja sehr ungleich über Deutschland verteilt. Hier in Berlin haben wir einen Bürgergeldempfängeranteil, der liegt bei 20% der Bevölkerung. Das ist natürlich viel zu viel. Sie können nicht ein Fünftel der Bevölkerung sozusagen einfach mal so mitschleppen. Das geht also nicht. Wir kennen ja nicht alle Zahlen. Also die Sie genannt haben, da gibt es mit Sicherheit keine offizielle Statistik darüber. Was wir wissen ist, dass von den 5,5 Millionen 3,9 Millionen jedenfalls im arbeitsfähigen Alter sind. Also dann haben Sie sozusagen Kinder, Jugendliche und Ältere rausgerechnet. Und davon sind mit Sicherheit nicht alle gesund, sondern haben irgendwelche Belastungen. Da haben Sie vollkommen recht, aber der Anteil ist viel, viel höher. Und im Übrigen mag es sein, dass ganz am Ende der Anteil nicht besonders groß ist. Ich hätte jetzt eher geschätzt, der dürfte zwischen 600 und 700.000 Menschen liegen. Aber sie brauchen natürlich Druckmittel, Konditionierungen, um überhaupt eine gute Zahl zu erreichen. Und vor allen Dingen brauchen sie auch Mittel, um Arbeitsmarktintegration zu erreichen. Und exakt das ist der Punkt. Darum geht es. Und ich will mal nur ein Beispiel nennen. Wenn es uns gelänge, von den 3,9 Millionen Bürgergeldempfänger im arbeitsfähigen Alter jeden vierten in den Arbeitsmarkt zu bringen, dann würde das den Staat um 30 Milliarden Euro entlasten. Wir reden also wirklich über große Summen.
Ja, also vielleicht dazu, Die Zahlen waren jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, aber wir lassen es einfach für die Hörerinnen und Hörer mal so stehen. Lassen Sie uns noch die letzte Frage machen. Wie stellen Sie sicher, dass Markus Söder nicht wieder in die Kanzlerkandidatur reingerätscht und der Herr Merz dann Spitzenkandidat auf den Plakaten wird nächstes Jahr?
Also wir entscheiden das im September diesen Jahres. Und ich kann nur sagen, auch das Verhältnis zwischen CDU und CSU ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das war nicht zu jeder Zeit so. Und deswegen werden wir das partnerschaftlich umsetzen. Ich bin ganz sicher, dass wir das ordentlich hinkriegen. Jedenfalls viel besser als vor 4 Jahren. Da war es in der Tat eines der Probleme und einer der Gründe, warum wir dann die Wahl auch so granatenmäßig vermasselt haben.
Herr Frey, ich drücke Ihnen die Daumen, zumindest für die internen Komplikationen sozusagen. Ansonsten sind wir ja, wie gesagt, hier die Schweiz und neutral. Schauen wir mal, was das Wahlvolk daraus macht. Ich sage mal vielen Dank fürs Gespräch und viele Grüße nach Berlin. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Herr Siegler. Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Gespräch. Ihnen alles Gute und viele Grüße zurück nach Hamburg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.